Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Das ist mal eine Hausnummer. 1,5 Millionen Impfungen gegen Corona gestern. 1,3 Millionen davon waren Booster, der Rest Erst- und Zweitimpfung. Wird der Impfstoff reichen, um diese Booster-Kampagne irgendwie erfolgreich zu bestreiten? Also das, was der Gesundheitsminister Karl Lauterbach in dieser Woche gesagt hat, das hat ja schon für Verunsicherung gesorgt bei einigen Menschen. Zu wenig Impfstoff fürs erste Quartal, das war die Botschaft. Uff. Ja, aber warum? Und dann gab es eben auch Vorwürfe von vielen Seiten an seinen Vorgänger, an Jens Spahn. Da wollte Lauterbach aber heute in der Pressekonferenz es nicht so stehen lassen.
Das ist übrigens ausdrücklich keine Kritik an meinem Vorgänger. Immer wieder werde ich konfrontiert, dass ich damit den Vorgänger kritisiere, das tue ich nicht. Ich habe gestern Abend auch noch mal mit Jens Spahn darüber gesprochen. Wir haben halt eine sehr offensive Booster-Impfungsstrategie zu unserem Hauptwerkzeug gemacht. Und dafür braucht man sehr viel Impfstoff.
Wo soll der herkommen? Und wie viel ist denn eigentlich sehr viel? Wir gucken genauer drauf auf die Zahlen im frischen Podcast vom Update am 16. Dezember. Und ein paar Tage vor Weihnachten sprechen wir darüber, wie wir es denn eigentlich hinbekommen, rund um die Feiertage weniger Essen in die Tonne zu kloppen. Also es gibt ja zum Beispiel Apps, die uns dabei helfen sollen, weniger Essen zu verschwenden. Unser Reporter Christian Schmidt hat es einfach mal ausprobiert.
Griechischer Joghurt, 10% Fett, absenden. 3 Becher for free steht da jetzt für alle sichtbar in der App. Und ich bin gespannt, was da kommt.
Was die Apps können und wie ihr schlau kalkuliert, damit nicht so viel übrig bleibt an den Fest- und Feiertagen, das erfahrt ihr in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wir brauchen also ungefähr 50 Millionen Boosterdosen und 20 Millionen Erst- und Zweitimpfungsdosen. Somit ist der Bedarf nicht ganz gedeckt, aber das ist noch nicht mal der wichtigste Punkt. Sondern der wichtigste Punkt ist, wenn man mit diesen Lieferungen die Booster-Kampagne macht, dann ist sie einfach zu langsam. Dann wäre die Booster-Kampagne abgeschlossen Ende März.
Und so lange will Karl Lauterbach, neuer Gesundheitsminister, nicht warten bzw. warten müssen. Gerade mit Blick auf die Omikron-Variante, die sich ja gerade ausbreitet. Heute die gemeinsame Pressekonferenz mit ihm und unter anderem auch mit Lothar Wieler vom RKI. In dieser Woche hatte Lauterbach ja gesagt, dass es im ersten Quartal zu wenig Impfstoff wohl geben wird, um eben weiter schnell boostern zu können. Heute gab es dann nochmal konkretere Zahlen. Volker Findhammer, unser Hauptstadtkorrespondent, hat das alles verfolgt für euch. Volker, wie viel Impfstoff kriegen wir denn jetzt in den ersten 3 Monaten im kommenden Jahr und wie viel bräuchten wir?
Ja, das Gesundheitsministerium, Sonja, hat dazu tatsächlich heute nochmal eine ausführliche Statistik vorgelegt, wo wirklich jeder einzelne Impfstoff aufgelistet ist. Und dann komme ich in der Gesamtschau schon auf 50 Millionen. Jetzt haben wir am Anfang schon gehört, er will aber eigentlich 50 Millionen Boosterungen haben. Und er will auch noch 20 Millionen Erst- und Zweitimpfungen haben. Also 20 Millionen fehlen in dieser Rechnung. Und deswegen sollen ja zusätzliche Impfstoffe gekauft werden, beispielsweise der von Moderna.
Ja, und wo soll der denn herkommen? Dann von Moderna direkt? Vielleicht fragt man noch bei anderen Ländern an, wie ist da die Strategie?
Ja, da gibt es natürlich schon Vorverträge mit Moderna über das kommende Jahr, aber die sind natürlich in den alten Verträgen schon aufgeteilt worden für die einzelnen Quartale des kommenden Jahres. Und da sollen jetzt 35 Millionen Dosen von Moderna vorgezogen werden. Dem hat heute wohl auch die EU-Kommission zugestimmt. Da hat Olaf Scholz beim Gipfel in Brüssel wohl auch ein bisschen nachgeholfen, dass das klappt, weil das Konzept der Bundesregierung ist, schneller zu impfen, als man das bisher getan hat. Hören wir noch mal Karl Lauterbach dazu.
Ich möchte einfach, dass deutlich mehr Impfstoff da ist, als abgerufen wird, um zu jedem Zeitpunkt die Impfstoffbedarfe ohne Verzug decken zu können.
Und du hast einen Teil schon angesprochen, dazu sollen dann auch weitere nicht gebrauchte Impfdosen aus Rumänien, Polen, Portugal und Bulgarien dazukommen. Dazu befindet sich das Gesundheitsministerium derzeit in Verhandlungen. Ob das kommt, wird man abwarten müssen, weil auch diese Länder werden ja über kurz oder lang mit Omikron konfrontiert werden. Auch da wird sich die Frage nach den Boosterimpfungen stellen. Und dann hofft Karl Lauterbach auch noch darauf, dass er einen Teil der Impfdosen von BioNTech vorziehen kann. Da sind 80 Millionen fürs kommende Jahr versprochen, die sollen dann auch schon an Omikron angepasst sein. Und vielleicht bekommt dann Teil schon im ersten Quartal. Das ist aber im Moment noch nicht sicher.
Das heißt, man kann jetzt noch nicht wirklich sagen, ob das eben rechtzeitig alles klappen wird oder ob wir vielleicht doch noch damit rechnen müssen, dass diese Impfkampagne, diese Booster-Impfkampagne dann vielleicht doch noch ein bisschen ins Stocken kommt.
Das wird man schlicht abwarten müssen. Die Zahlen jetzt für die kommenden Wochen sind natürlich deutlich geringer. Jetzt in dieser Kalenderwoche gibt es 14 Millionen Impfdosen, die zur Verfügung stehen. Bis zum Jahresende jeweils nochmal 6 bis 7 Millionen pro Woche. Und dann halbiert sich das tatsächlich in den ersten Wochen des kommenden Jahres. Ab Februar wird es dann ein bisschen mehr. Das heißt, nach den bisherigen Zahlen, wenn da nichts Zusätzliches dazukommt, wird sich die Impfzahl wieder verringern können. Die 1,5 Millionen Impfungen, die es gestern gegeben hat, die wird es dann voraussichtlich nicht durchgängig geben können.
Volker, gib uns noch eine Einschätzung. Wie kann man das Ganze denn jetzt interpretieren? Also Lauterbach sagt ja, ne, wir brauchen noch viel, viel mehr Impfdosen. Was ist es denn dann am Ende? Also hat die Vorgängerregierung, dann eben auch in dem Fall Gesundheitsminister Jens Spahn, hat der versagt, weil tatsächlich da zu wenig Impfstoff bestellt worden ist? Weil wir wissen ja, Impfen ist eben doch mit das wichtigste Werkzeug, um diese Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen.
Naja, da war ja interessant, dass er Jens Spahn ja nochmal explizit in Schutz genommen hat. Natürlich könnte man sagen, Jens Spahn hat zu wenig bestellt, aber zu dem Zeitpunkt war Omikron noch nicht so im Bewusstsein, wie das im Moment der Fall ist. Und wenn man nach Großbritannien und Dänemark schaut, wo Omikron ja schon einen erheblichen Anteil annimmt, dann ist dort die Ausbreitungsgeschwindigkeit deutlich höher, die Infektionsrate um das Dreifache höher. Und die Vorberatungen oder die Entwicklungen, die jetzt Karl Lauterbach in den Blick nimmt, die zielen tatsächlich auf diese Omikron-Variante. Er hat ja auch gesagt, er möchte den Januar nutzen, um die Omikron-Variante auszubremsen, damit es nicht zu einer fünften Welle kommt, nach dieser immerhin schon anstrengenden vierten Welle durch diese neue Variante. Und dafür möchte er die Booster-Kampagne deutlich ausdehnen. Also insofern liegt es eher an der neuen Strategie als an den fehlenden Bestellungen, die es zum Teil wahrscheinlich auch gegeben hat.
Volker, danke dir für die aktuellen Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
All our silences in the face of racist assault are acts of complicity. Kann man übersetzen mit unser Schweigen angesichts rassistischer Attacken sind Mittäterschaften oder ist eine Mittäterschaft. Das hat die US-amerikanische Autorin Bell Hooks in einem ihrer Bücher geschrieben. Bell Hooks ist gestern im Alter von 69 Jahren verstorben. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Mintu Tran. Wer war Bell Hooks und warum ist die für viele Menschen so wichtig?
Also Bell Hooks ist eine der wichtigsten Vordenkerinnen des schwarzen Feminismus. Also sie hat als eine der ersten Autorinnen gesellschaftliche Probleme wie zum Beispiel Rassismus, Sexismus, Armut, hat das alles nicht getrennt voneinander betrachtet, sondern beschrieben, wie sich diese Machtverhältnisse und Ungerechtigkeiten eben gegenseitig verstärken und beeinflussen. Also zum Beispiel eine arme schwarze Frau hat andere Probleme als eine weiße Frau aus dem Bildungsbürgertum. Also sie beschäftigen andere Sachen und so weiter. Das heißt aber nicht, dass Feminismus zum Beispiel weniger wichtig ist für die schwarze Frau. Also das war damals alles andere als selbstverständlich, weil weiße Feministinnen zum Beispiel haben oft schwarze Frauen vorgeworfen, dass ihnen der Kampf gegen Rassismus wichtiger sei als Frauenrechte. Und deswegen war Bell Hooks es ganz wichtig, das so hervorzuheben. Und ihre Werke haben aber nicht nur in den USA viele Frauen beeinflusst, sondern auch hier zum Beispiel in Deutschland die schwarze Frauenbewegung.
Wie hat dich Bell Hooks beeinflusst?
Also ich bin ja in einer kleinen Stadt in Bayern aufgewachsen und klar, ich habe Rassismus erlebt und ich habe gesehen, wie respektlos man zum Beispiel meine Mutter behandelt hat auf ihrer Arbeit als Putzfrau, aber ich habe das als Kind oder Jugendliche noch nicht wirklich verstanden, konnte das gar nicht so beschreiben und artikulieren, was Rassismus ist und wie er funktioniert. Und das kam eben erst viel später durch so Texte wie zum Beispiel von Autorinnen wie Bell Hooks. Und auch mithilfe von ihren Texten habe ich erst verstanden, dass das, was meiner Mutter zum Beispiel passiert ist, also zum Beispiel degradierende, sexistische Kommentare, die sie bekommen hat auf der Arbeit, dass da bestimmte Dynamiken dahinter stecken. Und die hat sie alles in ihren Werken beschrieben. Und deswegen haben ihre Texte mir sehr geholfen, mich zu politisieren und auch Rassismus zu verstehen.
Die US-amerikanische Autorin Bell Hooks ist gestorben. Sie war eine wichtige Vordenkerin des Antirassismus und Feminismus. Warum und warum sie so wichtig war, hat uns Mintu Tran erklärt.
Deutschlandfunk Nova.
An Weihnachten, ne, da geht ja wieder das allseits beliebte Experiment los. Wie viel kann ein Mensch eigentlich essen? Ja? Weihnachten so mit der Familie, ja, ist ja auch immer so ein bisschen schon auch eine Essensschlacht, weil alle nur das Allerbeste und das Allermeiste wollen für alle anderen. Und weil eben ein Mensch nicht unbegrenzt essen kann, bleibt dann leider auch oft viel übrig. Gutes Essen, das einfach niemand mehr essen kann, weil satt. Und es ist nicht nur an Weihnachten so. Jeder Deutsche wirft laut Lebensmittelzentrale pro Jahr durchschnittlich 75 Kilogramm Essen in die Tonne, in den Müll. Die Hälfte aller Lebensmittelabfälle entstehen bei uns zu Hause. Wie können wir denn diese Verschwendung eigentlich verhindern? Es gibt Apps, die das Ganze, oder die uns helfen wollen dabei. Ob die was können und wie es eben besser geht, das erzählt euch jetzt unser Nova-Reporter Christian Schmidt.
In meinem Kühlschrank habe ich noch 3 unangetastete Becher mit griechischem Joghurt. Ich habe einen mal für ein Rezept gebraucht, habe aber 4 gekauft. War mein Fehler. Bevor der aber abläuft, würde ich ihn gerne verschenken und dabei soll mir die App Olio helfen.
So, jetzt kann ich ein Foto vom Produkt machen, also meinen 3 Bechern hier. Ich knips die ab. Okay, dann kann man uploaden. Klar, dann noch Beschreibung hier. Griechischer Joghurt, 10% Fett. Absenden. 3 Becher for free steht da jetzt für alle sichtbar in der App. Und ich bin gespannt, was da kommt.
War natürlich auch ein bisschen doof von mir, viel zu viel einzukaufen. Statt jetzt diese Sharing-App zu verwenden, hätte ich lieber vorher mal meine Taschenrechner-App auf dem Handy benutzt. Julia Floss ist Köchin und Autorin. In ihrem Job kocht sie oft riesige Mengen. Und kalkulieren, das ist für sie essentiell. Und für uns ja eigentlich auch, wenn wir beim Weihnachtsmenü keinen Food Waste haben wollen.
Berechnen, Mathe tatsächlich. Einfach mal zusammenrechnen, wie viele Leute kommen eigentlich. Und wenn man ganz unsicher ist, was Mengenverhältnisse angeht, wie viel Knödel ist ein Mensch überhaupt und man kann das wirklich nicht schätzen, dann findet man online tatsächlich so Angaben für wie viel Gramm Beilage, Sättigungsbeilage und so weiter passt in einen Menschen rein. Und danach halt ein bisschen berechnen und dann dementsprechend das Rezept anpassen.
Mittlerweile sind 2 Stunden vergangen. Meine 3 griechischen Joghurts möchte immer noch keiner geschenkt haben. Ich schau mal, was die anderen in der App so anbieten.
Man kann da so ein bisschen durchscrollen. Das ist eigentlich wie bei eBay Kleinanzeigen. Und hier bei mir in der Stadt sieht es tatsächlich echt mau aus. Also das nächste, was es gibt, 4 Dosen Hackfleisch. Auch nicht schlecht. 144 Kilometer entfernt.
Viele Sharing-Apps haben einfach noch zu wenige Nutzer. In England läuft die Olio-App gut, da ist auch die Supermarktkette Tesco mit dabei. Ich sehe schwarz für meine 3 übrig gebliebenen Joghurts, glaube ich. Besser würde hier jetzt Facebook funktionieren. In jeder Stadt findet man ja so Gruppen für Nachbarschaftsaustausch. Ist nur ein bisschen nerviger als mit einer hübschen App. Wer nicht selber kocht, der ist mit Food-Waste-Apps wie Too Good To Go gut beraten. Viele Restaurants haben ja an Weihnachten auch gutes Essen übrig. Da kann man einiges finden. Wer aber in den nächsten Tagen sein Weihnachtsmenü selbst kocht und Angst hat, am Ende zu viel wegzuschmeißen, denen rät Köchin Julia, redet miteinander. Die Sharing-App ist ja ein Reinfall, Rechner-App hatten wir schon. Dann wären jetzt also WhatsApp und Co. die nächstwichtigsten Apps.
Kommunizieren, total wichtig. Also wenn die Hälfte der Gäste Vegetarier sind, brauche ich keine Unmengen an Fleisch kochen. Wenn jemand keine Pilze mag, dann braucht man keine 2 Liter Champignon-Gram-Soße. Einfach solche Sachen auch erfragen und einbauen.
Bis auf meinen Fail mit dem griechischen Joghurt mache ich das sonst eigentlich immer recht konzentriert, mit System. Eine To-Do-App oder Einkaufslisten-Apps, die geben Struktur. Denn die Verlockung, in der Vorweihnachtszeit im Supermarkt einfach mal auf Verdacht Zutaten einzukaufen, ja, die ist da. Deshalb
planen. Was will ich kochen? Auch nur dafür dann einkaufen und nicht schon Wochen vorher so ein Pile of Shame anhäufen. Fällt mir selber schwer. Ich habe sehr viel Senf und Chilisoße. Naja, dann hat man irgendwann Maronen gekauft und dann kann man sie für den Gänsebraten doch nicht verwenden. Das ist ärgerlich und häuft so ein Pile an. Deswegen vorher einfach mal planen, was will ich überhaupt machen, nur dafür einkaufen.
Diese Tipps, die klingen alle so einfach, aber wir wissen aus Erfahrung, Weihnachten ist einfach eine Essensschlacht. Es wird Reste geben. Aber übrig gebliebenes Essen muss nicht gleich Food Waste sein, sagt Köchin Julia.
Ja, es gibt auch manche Reste, die am zweiten Tag eigentlich noch viel, viel besser sind. Bei uns werden immer Semmelknödel gebraten mit Ei. Ich finde das super. Oder es bleiben so Reste von der Gans übrig, sich daraus so ein Sandwich zusammenzubauen. Großartig. Reste vom Raclette einfach für einen geilen Nudelauflauf. Also sich da auch ein bisschen was einfallen lassen, damit man das nicht immer und immer und immer wieder isst, sondern was Schönes Neues zusammenbaut.
Meinen griechischen Joghurt for free will am Ende keiner haben. Ich habe allerdings gerade aus einem Impuls heraus griechischer Joghurt und Kuchen gegoogelt. Eieiei, da kommt einiges und da kann ich jetzt meine drei Becher sehr gut gebrauchen.
Leute, kleiner Tipp noch von mir, ne? Wirklich, wenn ihr Klöße übrig habt, habt ihr ja gerade schon gehört, ne? Wirklich, bratet die mal an. Angebratene, aufgeschnittene, einen Tag alte Kartoffelklöße, so schön in dickere Scheiben geschnitten. Schön in die Pfanne, ne, mit Olivenöl oder so. I love it. Brauche ich eigentlich auch gar nichts weiter dazu. Kleiner Tipp von mir, falls was übrig bleibt an Weihnachten. Ne?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Rap kann Leben retten. Zumindest ein Song vom US-Rapper Logic aus dem Jahr 2017. Und dieser Song heißt 1-800-273-8255. Einfach die Nummer der nationalen Suizidpräventionshotline in den USA. Das hat eine neue Studie herausgefunden. Der Song hat zu einem Anstieg der Anrufe bei dieser Hotline geführt und möglicherweise hunderte Menschenleben gerettet. I don't wanna be alive. Mintu Tran aus unserem Team, du hast dir diese Studie genauer angeguckt. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber.
Genau, in dieser Studie wurden mehrere Zeiträume betrachtet, wo der Song ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hatte. Und in diesen Zeiträumen ist die Aufmerksamkeit für die US-Suizidpräventionshotline deutlich angestiegen. Also es gab über 9.900 mehr Anrufe bei der Hotline und auch bei Google wurde fast 10% häufiger nach dieser Hotline gesucht. Und auch die Zahl der Suizide hat sich verringert. Es gab 245 weniger Fälle innerhalb dieser Zeiträume.
Kann man sich denn diesen Effekt erklären?
Ja, darüber habe ich mit Hannah Müller-Pein vom Nationalen Suizidpräventionsprogramm gesprochen. Und sie sagt, um das Ganze zu verstehen, müssen wir erstmal nachvollziehen, was den Menschen in diesen Extremsituationen ja vorgeht. Und anders als sich viele das vielleicht vorstellen, sind suizidgefährdete Menschen sehr ambivalent. Das heißt, sie denken nicht, ich will unbedingt sterben, sondern ich will so nicht weitermachen.
Und in dieser Ambivalenz ist man dann natürlich offen für Beiträge, die von außen kommen. So, und wenn das dann jemand macht, mit dem man sich gut identifizieren kann, wo man zu einer Fangemeinschaft gehört, ne, oder eben einfach eine sehr berühmte Persönlichkeit, dann kann das noch eher dazu führen, dass man sich eben Hilfe sucht.
Logic ist übrigens nicht der einzige Rapper, der über psychische Probleme spricht. In letzter Zeit gehen sehr viele offener damit um. Der Rapper Kid Cudi zum Beispiel hat veröffentlicht, dass er sich wegen psychischen Problemen in eine Klinik hat einweisen lassen. Und Rapper DaBaby hat zum Beispiel letztes Jahr seinen Auftritt bei den American Music Awards mit dem Slogan Protect Your Mental Health beendet.
Kann man denn dann sagen, dass es eben auch wichtig ist, über Suizid zu sprechen? Weil mir fällt noch ein, es gibt ja diesen Werther-Effekt, ne? Und der besagt, dass wenn man über Suizide eben berichtet, dass es eben dann auch so Nachahmereffekte gibt.
Genau, das ist aber auch der Grund, warum wir hier ja in unserem Programm oder auch die meisten Medien eigentlich nicht 1:1 über Suizide berichten, weil der springende Punkt ist hierbei, wie berichten wir darüber und wie sprechen wir darüber? Denn
dagegen gibt es aber auch den umgekehrten Werther-Effekt, den man auch den Papageno-Effekt nennt. Und das bedeutet, wenn zum Beispiel Menschen porträtiert werden, die suizidale Krisen überwunden haben, oder man zeigt, wie es Angehörigen auch geht, die jemanden durch Suizid verloren haben, oder wo man wie Hilfe kriegen kann, dass das dann eben eher suizidpräventiv wirken kann.
Also solche Geschichten zeigen Menschen, die darüber nachdenken, sich selbst weh zu tun. Ich bin nicht alleine, es gibt Menschen um mich rum, es gibt Menschen, denen ging es auch genauso und die haben es auch daraus geschafft.
Was kann man denn machen, wenn man für sich selbst feststellt, hey, mir geht's schlecht und ich denke darüber nach, mir selbst was anzutun?
Ja, ganz wichtig ist es, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen. Es gibt zwar in Deutschland noch keine deutschlandweite Suizidpräventionshotline, aber es gibt viele sehr niedrigschwellige Angebote, an die man sich wenden kann. Zum Beispiel die Telefonseelsorge, die wird von der evangelischen katholischen Kirche betrieben. Es gibt aber auch Suizidpräventions-Apps, zum Beispiel den Krisenkompass, den kann man sich aufs Handy laden. Man kann auch auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention, da kann man sehr viele verschiedene Angebote finden, auch speziell für jüngere Menschen. Und die sind da auch verlinkt. Aber wichtig ist es, einfach darüber zu sprechen. Zum Beispiel auch schon mal mit Menschen, die einem nahestehen oder im persönlichen Umfeld sind.
Und was ist, wenn ich eine Person eben habe in meinem Freunden-Bekanntenkreis und ich habe den Eindruck, da gibt es eben Suizidgedanken. Wie kann ich da am besten helfen?
Am besten ist einfach zuhören, sagt Hannah Müller-Pein.
Also wenn ich da als Angehörige angesprochen werde, ist das Erste, sowas ernst zu nehmen. Ne? Ganz viele Menschen können es vielleicht am Anfang gar nicht so genau artikulieren, sondern wir hören in unserem Alltag ganz häufig sowas, wenn jetzt noch das und das passiert, dann gebe ich mir die Kugel oder dann will ich nicht mehr oder mich würde niemand vermissen. Und da ist es als erste Regel ganz wichtig, das ernst zu nehmen und nachzufragen, hey, wie meinst du das eigentlich? Und dann eben die Unterstützung mit anzubieten.
Es ist aber auch wichtig, in solchen Situationen eben sich auch zu fragen, was kann ich überhaupt anbieten, wenn du zum Beispiel merkst, boah, ich bin irgendwie selbst damit total überfordert, dann lieber professionelle Hilfe mit ins Boot holen.
Also wir merken uns, es ist gut und wichtig, eben mehr zu sprechen über Depressionen und mentale Gesundheit. Das zeigt auch eine Studie, die hat sich genauer damit beschäftigt, welchen Effekt der Song 1-800-273-8255 vom Rapper Logic welchen Effekt die hatte. Wahrscheinlich haben sich wegen diesem Song hunderte Menschen eben nicht das Leben genommen. Hintergründe dazu von unserer Nova-Reporterin Mintu Tran.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich kenne bei Orchideen ehrlich gesagt nur zwei Fraktionen. Also entweder so richtig harte Fankurve, ja, die lieben Orchideen, oder eher so die Fraktion hau ab damit, will ich auf gar keinen Fall in der Wohnung haben. Also meiner Erfahrung nach gibt es eigentlich nichts dazwischen. Ne? Also Orchideen sind okay, habe ich noch nie gehört. Ein paar Zahlen gibt es übrigens auch. Vor 2 Jahren waren von allen verkauften Zimmerpflanzen immerhin 40% Orchideen. Und wenn ihr vielleicht auch schon mal welche gekauft habt, dann wisst ihr, die kosten im Schnitt so ja ungefähr 15 bis 20 Euro. Es gibt aber auch welche, die kosten mehrere Tausend. Und warum einige Exemplare so teuer sind, darüber habe ich gesprochen mit Lukas Wischniewski. Der ist Orchideengärtner am Botanischen Garten der Ruhr-Universität Bochum. Lukas, Orchideen auf der Fensterbank so für um die 20 Euro. Was ist an denen anders als an den Orchideen, die mehrere tausend Euro kosten können?
Der Unterschied ist, dass die Pflanzen für 20 Euro, die wir im Supermarkt, im Baumarkt oder sogar an der Tankstelle kaufen können, das sind die sogenannten Meristeme. Das heißt, die wurden in großer Zahl, meistens hier in Deutschland, aber auch in Europa mittlerweile auch, die wurden produziert für die Kunden.
In Gewächshäusern dann wahrscheinlich.
In Gewächshäusern, so richtig, genau. Die wurden einfach in einer großen Zahl vermehrt, damit wir Endverbraucher sozusagen die auch für kleines Geld kaufen können. Mhm. Ja, und deswegen können wir uns halt diese Pflanzen, die eigentlich in der Natur geschützt bzw. vom Aussterben bedroht sind, einfach so im Zimmer halten können.
Okay, und was ist dann mit denen, die so teuer sind? Wo kommen die denn her, wenn man dafür mehrere tausend Euro bezahlen muss? Oder das ja dann auch freiwillig macht, ja?
Das sind auf jeden Fall einzelne Pflanzen, die irgendwo verstreut in ein Gebiet wachsen, die erstens von der Zahl her sehr bedroht sind oder nicht zu viele vorhanden sind. Mhm. Zum anderen Teil, dass es auch schwierig ist, die zu vermehren. Das heißt, die lassen sich manche auch gar nicht gut vermehren. Oder einfach die Nachfrage sehr groß ist und deswegen kommen halt die Preise halt zustande.
Das heißt, das sind dann so, ich weiß das, weil ich das selbst mal gesehen habe, es gibt so richtig wilde Orchideen, die wachsen dann in Naturschutzgebieten oder so, ne? Die meinst
genau,
du?
Genau, richtig.
Okay.
Genau, also die meisten Orchideen, die jetzt noch in der Natur sind oder wachsen, leben sozusagen in den Naturschutzgebieten, wo sie sozusagen geschützt sind. Und die meisten davon leben tatsächlich auch auf den Bäumen. Das heißt, da ist auch die Beschaffung der Pflanzen natürlich auch ein bisschen schwierig. Und auch manchmal gefährlich, was ich auch selber mitbekommen habe.
Ja, was kriegst du denn überhaupt so mit? Also dieser illegale Handel, wie groß ist denn dieses Problem? Weil wenn die in einem Naturschutzgebiet stehen, dann darf ich sie natürlich offiziell nicht ausgraben. Ja, hat ja seinen Sinn und Zweck, dass diese Pflanzen da geschützt sind. Passiert aber trotzdem. Was ist deine Erfahrung? Was sagst du, wie groß ist das Problem?
Also das Aufsammeln der Pflanzen ist nicht so dramatisch für den Bestand. Mhm. Das heißt, wenn man eine Pflanze, sagen wir mal, entnimmt, natürlich steht das unter Straftat und natürlich sollte man das nicht machen. Mhm. Aber der Pflanzenbestand kann sich immer erholen, wenn man eine Pflanze entnimmt. Und jeder Gärtner weiß, man muss die ganze Pflanze nicht entnehmen, um die Pflanze zu vermehren. Es reicht manchmal eine Samenkapsel, ein Ableger, ein Steckling. Aber was für den Bestand sehr gefährlich ist, und das spreche ich nicht für die Orchideen, aber auch für die anderen Pflanzen oder Tiere, ist die ganzen Habitate, die halt gerodet werden für die Plantagen, für irgendwelche Ausgrabungen.
Oder in Regenwäldern zum Beispiel, glaube ich, passiert
genau,
das auch.
Genau, richtig.
Ne?
Okay. Also zum Beispiel, wenn man Regenwälder so in Weiden umstellt, das ist Punkt 1, was den Pflanzen und den Tieren tatsächlich schadet.
Mhm. Was glaubst du denn eigentlich, warum sind Orchideen so beliebt, wobei ich habe ja auch erzählt, ne, ich kenne eigentlich nur die Fraktion, die Orchideen ganz schrecklich findet oder die sie ganz toll finden. Was glaubst du, warum hat die Orchidee so, ja, sowas, was die Leute eben auch so anzieht?
Die gibt es einfach in allen Farben, in allen Formen, in allen Größen. Wir haben Mini-Orchideen von gerade mal 1 bis 2 Zentimeter, die Blüte noch kleiner von mehreren Millimetern. Und wir haben natürlich eine der größten oder schwersten Orchideen, die mehrere Tonnen wiegen können. Und ich glaube, das ist das ja. Es ist erstens die Vielfalt an Form und es ist einer der größten Pflanzenfamilien. Und das macht das so spannend. Das muss man sich vorstellen wie Briefmarkensammler, die werden auch nie genug haben. Genauso okay. Ist es mit den Orchideen, da kannst du nicht aufhören.
Ja, ich glaube, es gibt auch so eine Orchideenkrankheit, sagt man zumindest so, ne? Wenn man einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören.
Die hat mich vor circa 15 Jahren befallen und ich werde einfach nicht gesund.
Lieber Lukas, dann danke ich dir sehr fürs Erklären, dass du uns das mit den Orchideen mal ein bisschen näher gebracht hast und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinen Pflanzen. Danke dir.
Dankeschön. Danke. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.